Hallöchen, ihr hört den Games End Podcast vom Medienzentrum Parabol in Nürnberg. Einmal am Tag gibt es eine Podcast-Folge für euch parallel zum Games End Festival. Aber der Podcast endet nicht mit dem Festival, nein, auch danach wollen wir weiter über Themen aus der Gaming-Welt quatschen. In welchen Abständen das geschehen wird, erfahrt ihr als erstes hier. Aber jetzt erstmal zu uns. Ich bin die Melina und stelle hier die Fragen. Und meinen Fragen stellt sich der Veit vom Medienzentrum Parabol in Nürnberg. Hallo Veit.
Hallo Melina.
Wir hatten ja schon in diesem Podcast thematisiert, dass Menschen bis ins hohe Alter hineinspielen. Trotzdem denkt man häufig direkt an Kinder und Jugendliche, wenn von Spielen die Rede ist. Und wir haben gestern ja auch schon versprochen, dass es heute etwas pädagogischer wird. Also werfen wir heute mal einen Blick auf Gaming und Jugend. Dazu habe ich ein paar Zahlen aus der CIM-Studie 2019 mitgebracht. Vielleicht kurz zur Erklärung. CIM, geschrieben J-I-M, steht für Jugendinformation Medien. Da werden jährlich Jugendliche von 12 bis 18 Jahren zu ihrem Umgang mit Medien befragt. Auf die Frage, wie häufig sie digitale Spiele spielen, sagten 32%, sie spielen täglich und weitere 31% mehrmals in der Woche. Das zeigt, wie ich finde, dass das Gaming fester Bestandteil der Freizeitgestaltung von Jugendlichen ist. Was ist für Kinder und Jugendliche so faszinierend am Gaming?
Naja, es ist eines der Freizeitmedien, das die Jugendlichen eben haben. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es besonders faszinierend ist im Vergleich zu anderen. Wir haben auch Jugendliche, die mehrmals die Woche Fußball spielen, Jugendliche, die mehrmals die Woche Fernsehen schauen. Ich glaube, es ist einfach ein Medium wie viele andere. Natürlich macht es Spaß, irgendwie gemeinsam zu spielen, sich gemeinsam auszutauschen, auch über Spiele. Das heißt, wenn die Freunde spielen, dann spielt man normalerweise auch irgendwie dieselben Spiele und kann darüber gut in Kontakt treten. Dann ist es natürlich auch so, dass es eine Möglichkeit ist, sich auch zurückzuziehen, mal den Alltag zu vergessen, an was anderes zu denken. Von daher macht das natürlich auch Spaß. Man kann da seine Kreativität ausleben. Es gibt so viele verschiedene Arten von Spielen. Und man kann natürlich Spiele auch nicht nur nutzen, um jetzt irgendwie sein Hirn auszuschalten und nicht an den Alltag zu denken, sondern auch, um sich kreativ auszuleben. Also man kann mit Spielen ja auch ganz, ganz viel produktiv machen. Das heißt, man kann auch irgendwie Machinimas erstellen oder einfach YouTube-Videos erstellen. Man kann streamen, man kann das machen, was man so von seinen großen Vorbildern irgendwie sieht. Das heißt, die Jugendlichen, die spielen ja nicht nur, sondern die schauen sich auch Streams von irgendwelchen größeren SpielerInnen an, die dann eben Let's Plays machen. Und dann wollen die Jugendlichen das natürlich auch ausprobieren. Sowohl das Let's Plays machen, als auch das Spiel spielen, was da am Stream gezeigt wird und selber irgendwie mitreden können.
Die Let's Play-Videos sind ja sehr beliebt bei Jugendlichen. Auch beim Games End Festival gibt es Events in dem Let's Play-Format. Was ist das für ein Format?
Bei Let's Plays spielen SpielerInnen ein Spiel, ganz egal welches, vor Publikum, das heißt normalerweise eben gestreamt, und reden dabei über das Spiel. Das heißt, die unterhalten sich mit ihrem Publikum sozusagen dabei. Möglicherweise haben sie auch noch einen Zuschauer neben sich sitzen und reden auch mit demjenigen. Das kann sein, dass es ein storylastiges Spiel ist, dass sie einmal von vorne bis hinten durchspielen. Das kann aber auch einfach nur so ein normales Spiel sein, das eigentlich keine Story hat. Meinetwegen irgendwelche Minecraft-Server, auf denen man was gemeinsam baut oder sowas. Und man redet dabei mit seinem Publikum. Das Wichtige ist dabei eben dieses Let Us Play. Man spielt mit der Community gemeinsam ein Spiel. Man spielt es nicht für sich alleine.
Und Twitch ist ja auch eine Plattform, auf der Spielebegeisterte anderen GamerInnen live während dem Zocken zuschauen. Die Faszination des digitalen Spielens bezieht sich also nicht nur auf Selbstspielen.
Das ist richtig. Wir haben ja aber auch schon vorher, also im analogen Spiel gibt es es ja auch. Das heißt, wenn man sich irgendwie in einer Gruppe trifft mit Leuten und man spielt ein Kartenspiel, das für 3 bis 4 Spieler ausgelegt ist und man ist jetzt zu 5, dann können die 2 Leute, die jetzt nicht mitspielen können, die können ja auch zuschauen und beim Zuschauen Spaß haben. Manchen Leuten macht es auch mehr Spaß, tatsächlich anderen Leuten beim Spielen zuzuschauen, als selbst zu spielen. Das nimmt natürlich auch mit einen Druck raus. Ja? Also man muss nicht selber jetzt irgendwie die Entscheidungen treffen, man muss es nicht selber perfekt ausführen oder sowas, sondern man kann das einfach jemandem anderen überlassen und sich zurücklehnen und einfach gucken, wie es der oder diejenige dann macht. Was sich da als Begriff auch mit herausgebildet hat, ist der Begriff Backseat Gaming sozusagen. Wenn man ein Spiel hat, bei dem man Rätsel lösen muss oder irgendwelche Probleme auftreten, dann gibt es da bei den ZuschauerInnen natürlich auch immer welche, die Tipps geben würden, sozusagen, wie man weiterkommt. Deshalb heißt es Backseat Gaming, weil man auf der Rückbank sitzt sozusagen und nach vorne Tipps gibt, ähnlich wie beim Autofahren, wenn der Fahrer von den BeifahrerInnen gesagt kriegt, wie man Auto zu fahren hat. So ist es da entsprechend auch. Bei manchen Leuten ist es auch erwünscht, also manche Leute wünschen sich das von ihrem Publikum, andere Leute sagen, nee, ich will überhaupt nichts davon wissen, ich will das alles selber rausfinden. Da ist es natürlich dann immer ganz praktisch, wenn man jetzt die Regeln weiß von dem Kanal, bei dem man gerade zuschaut, ob das erlaubt ist oder nicht.
Ich habe ja als Jugendliche häufig ein Jugendhaus besucht, das regelmäßig LAN-Partys veranstaltet hat. Das war ein wahnsinniger Aufwand, aber dann wurde gemeinsam gezockt. Wie connecten sich Jugendliche heute?
Ganz viel geht natürlich heute auch übers Internet. Ganz viele Spiele sind dafür ausgelegt, dass es Multiplayer-Spiele gibt. Dazu kommen dann verschiedene Kommunikationsplattformen, die man nutzen kann. Manche Spiele haben das schon integriert, dass man irgendwie einen Voice-Chat hat im Spiel. Ansonsten kann man dann auch Programme nutzen wie Discord oder TeamSpeak, die sehr verbreitet sind und Jugendlichen gerade in der Spieleszene. Das heißt, da treffen sich die Leute praktisch, als wären sie draußen oder als wären sie in einer Telefonkonferenz und unterhalten sich einfach. Das heißt, das Spielen ist dann nicht mehr nur vor sich hinsitzen und irgendwie seine Zeit damit verbringen, der Wirklichkeit zu entfliehen, sondern dann ist es auch wirklich was, wo du mit deinen Freunden, die du sowieso schon hast teilweise, aber teilweise auch mit Leuten, die du sonst in der Realität gar nicht treffen würdest, sondern die du einfach nur übers Spiel kennst, wo du mit denen halt in einer Gruppe bist, wo du dich mit denen unterhältst und ganz, ganz viel Kommunikation schaffen kannst, die dir eben auch für deine Psychohygiene wichtig ist. Das heißt, das Spiel als Thema tritt dabei auch in den Hintergrund bei diesen Unterhaltungen. Natürlich unterhält man sich über Situationen, die in dem Spiel gerade auftreten, wenn man gemeinsam eins spielt, aber manchmal spielen die dann auch komplett unterschiedliche Spiele und sind einfach nur gemeinsam in dem Kanal, um sich zu unterhalten über wie die Schule war, wie es ihnen gerade in der Freizeit geht, sich zu verabreden für irgendwas anderes. Das heißt, das, was man früher so am Telefon gemacht hat oder noch früher irgendwie, was man gemacht hat, indem man zu Leuten hingefahren ist, um gemeinsam abzuhängen und sich zu unterhalten. Das kann jetzt auch im digitalen Raum stärker stattfinden und tut es natürlich auch.
Kennst du beliebte Multiplayer-Spiele unter Jugendlichen? 2, 3 Beispiele vielleicht?
Fortnite war jetzt ganz groß, ist ein bisschen im Zurückgehen wieder. Ich weiß gar nicht, durch was es ersetzt worden ist, was dann momentan das Praktische ist. Also im Moment haben wir das Problem, dass wir natürlich auch selber relativ wenig Kontakt zu Jugendlichen haben. Das heißt, die Angebote, die wir vorher im Medienzentrum auch hatten, da sind viel weniger von den Jugendlichen jetzt auch mit vor Ort durch Corona. Da unterhält man sich natürlich auch dann weniger mit den Jugendlichen und kriegt irgendwie mit, was die so spielen. Aktuell ist Fortnite immer noch was gespielt wird, ist aber nicht mehr so präsent. Ich habe nächste Woche nochmal einen Termin in einem Jugendhaus, wo ich mich mit Jugendlichen dann unterhalte. Da werde ich vielleicht wieder ein paar neue Sachen kennenlernen, die gerade so in sind.
Was die einen feiern, wird von anderen verteufelt, so ganz drastisch ausgedrückt. Wer im pädagogischen Bereich arbeitet, kennt vielleicht die Erfahrung, dass manche Eltern eher besorgt dem Gaming-Konsum ihrer Kinder gegenüberstehen. Kritisiert wird häufig ein exzessives Gaming-Verhalten. Der Begriff Computerspielsucht geistert dann auch mal ganz schnell durch den Raum. Ab wann kann eigentlich von einer Computerspielsucht die Rede sein?
Das hat mit Suchttheorien natürlich zu tun. Es gibt da unterschiedliche Punkte, die erfüllt sein müssen, erfüllt sein können, wenn es um das Thema Sucht geht. Da gibt es mehrere ausschlaggebende Punkte. Also man kann auch nicht selber unbedingt sagen, ob man wirklich süchtig ist oder nicht. Aber wenn man da bestimmte von diesen Suchtkriterien erfüllt, dann ist man zumindest suchtgefährdet und sollte vielleicht auch mal sich professionelle Hilfe suchen und dann einen Profi darüber entscheiden lassen, sozusagen, ob da jetzt eine Sucht vorhanden ist oder nicht. Das ist natürlich von Einzelfall zu Einzelfall auch unterschiedlich. Ja, also jemand, der exzessiv spielt, ist noch von vornherein noch nicht unbedingt suchtgefährdet oder süchtig. Das kann natürlich vorkommen, aber es muss immer auf die Einzelperson und die weiteren Umstände auch mitgeschaut werden. Das sind dann so Sachen wie, nimmt dieses Spielen immer weiter zu, sozusagen, sind dann wichtig. Beschäftigt es einen auch außerhalb der Zeiten, wo man spielt, andauernd? Schafft man es nicht, seine Aufgaben zu erledigen, weil man stattdessen spielt? Reicht es einem nicht mehr, die gleiche Zeit immer wieder zu spielen, sondern muss man, damit es einem wirklich gut geht, damit es einem besser geht, danach jeden Tag ein bisschen mehr spielen oder sowas? Solche Sachen fallen da alle mit rein. Da gibt es wirklich unterschiedliche Kriterien und Listen. Das heißt, wenn man im Internet mal danach googelt, nach diesen Suchtkriterien, dann findet man da auch relativ schnell Listen für. Wenn jetzt hier Eltern zuhören oder Kinder und Jugendliche, die sich Gedanken über Computerspielsucht machen und wissen wollen, was da die Kriterien sind oder was man da tun soll jeweils, dann kann ich empfehlen, mal auf die Seite clicksafe.de zu schauen. Dort gibt es zu allen möglichen digitalen Themen auch Inhalte. Und dort gibt es eben auch bei den Themen mit ganz, ganz viel zu Abhängigkeit, zu Computerspielsucht und ganz, ganz viel Informationen darüber, was eigentlich die Diagnosekriterien sind, wie die Studienlage ist, was die Hilfestrukturen sind, die es so gibt, wie man damit umgehen kann, lauter solche Sachen. Wirklich eine sehr gute Seite, die ich nur empfehlen kann. clicksafe.de.
Eine weitere Sorge Erziehungsberechtigter, auf die ich manchmal gestoßen bin, ist, dass sich Kinder oder Jugendliche isolieren. Allerdings konntest du schon mit deinen vorherigen Antworten sehr schön aufzeigen, dass es beim Gaming nicht an sozialer Interaktion mit der Peer Group, also mit Gleichaltrigen, fehlt.
Das kann natürlich schon sein, dass Jugendliche sich auch isolieren bei dem Thema. Also ganz wichtig ist da schon auch als Erziehungsberechtigter, sich zu informieren, wie die Kinder spielen, irgendwie mit dabei zu sein. Das heißt, die Kinder sollten nie allein gelassen werden bei ihren Hobbys. Wenn man jetzt Kinder hat, die Fußball spielen, dann interessieren sich die Eltern ja auch dafür, wie ist das Spiel gelaufen, auf welcher Position spielst du eigentlich? Die gehen auch mal zu den Spielen hin. Und ähnlich sollte es natürlich bei diesem Hobby auch sein. Das heißt, wenn die Kinder viel spielen, dann sollten sich die Eltern auch mit den Kindern darüber unterhalten, hey, was spielst du eigentlich? Wie funktioniert denn das? Zeig mir das doch mal. Also das Interesse an den Kindern ist einfach wichtig und das ist natürlich auch in dem Bereich wichtig. Und wenn man dann sieht, ja, die spielen alle nur alleine für sich, dann kann man ja mal nachfragen, hey, warum spielst du das nicht mit deinen Kumpels? Unterhaltet ihr euch auch darüber oder sowas? Also solche Themen sollten natürlich auch von Eltern angesprochen werden.
Aller guten Dinge sind drei. Naja, wenn es um Sorgen geht, vielleicht nicht so. Egal, eine weitere Sorgen sind zu hohe Kosten. Free-to-play heißt eine sehr erfolgreiche Vertriebsform, bei der Spiele in der Grundversion kostenlos sind, aber besondere Gegenstände oder Vorteile im Game sind dann kostenpflichtig. Jetzt wollen Eltern ja auch verständlicherweise ihre Kinder vor zum Beispiel Kostenfallen oder anderem schützen. Ist es hilfreich, Kinder oder Jugendliche möglichst von ihren Endgeräten, sei es Smartphone, Tablet, Computer oder fernzuhalten, um sie vor Gefahren in der digitalen Welt zu schützen?
Sehe ich nicht so. Also, wenn Kinder und Jugendliche direkt komplett von diesen Geräten ferngehalten werden, dann verpassen sie da natürlich auch ganz, ganz viel Anschluss, sowohl an ihren Freundeskreis, an ihre sozialen Kontakte, als auch an Fähigkeiten, die sie miterwerben könnten darüber, die sie vielleicht später auch brauchen. Das heißt, die Gesellschaft ist ja eine, die sehr, sehr digitalisiert ist heutzutage. Und wenn man mit den Geräten entsprechend umgehen kann, ist das natürlich auch hilfreich später. Was wichtiger wäre, ist eben, es unter Kontrolle zu halten, wie viel die Kinder ausgeben für sowas, ob sie überhaupt zu viel Geld ausgeben können, Da kann man natürlich über die Geräte auch Einschränkungen vornehmen. Das heißt, man kann schauen, dass da keine Kreditkarte mit dem Gerät verknüpft ist, zum Beispiel. Es ihnen komplett zu verbieten, da Geld auszugeben, würde ich aber auch nicht machen. Wenn Kinder ein Taschengeld kriegen, dann muss es auch in der Entscheidungsgewalt des Kindes liegen, zu sagen, ich gebe mein Geld da und dafür aus. Natürlich sind diese Spiele, diese Free-to-Play-Games und auch andere Spiele, die Microtransactions noch haben, sehr gefährlich, was so diese Summen angeht an Geld, die man ausgeben kann. Aber ich glaube, dass Kinder dann auch die Chance haben, natürlich auch durch solche Spiele mit zu lernen, irgendwie, wie viel Geld kann ich ausgeben, wie viel Geld kann ich nicht ausgeben. Da fallen die vielleicht mal rein in so eine Falle und geben irgendwie ihr gesamtes Taschengeld für ein halbes Jahr aus oder sowas. Aber dann müssen sie eben auch mit den Konsequenzen leben und haben dann halt ein halbes Jahr lang kein Taschengeld, weil sie es abstottern müssen oder sowas. Das kann natürlich auch ein Prozess sein, der dann den Jugendlichen, den jungen Menschen irgendwie mitgibt, hey, so kann man mit Geld umgehen, so wertvoll kann das sein, was man da irgendwie in kürzester Zeit ausgeben kann. Das kann ein positiver Prozess natürlich auch sein, auch wenn es in dem Moment natürlich erstmal doof ist, wenn ein Jugendlicher da 200 Euro raussammelt für was, was er eigentlich gar nicht wirklich braucht.
Ja, als Analogie dazu kann man ja auch sagen, es wurde noch niemand zum sicheren Verkehrsteilnehmer, indem man ihn vom Verkehr ferngehalten hat.
Sehe ich komplett auch so, und durch einfaches Fernhalten lernt man nichts draus. Ja? Also man hält die Leute wirklich nur davon ab, wichtige Erfahrungen selbst machen zu können.
Viele Themen im Zusammenhang Games and Pädagogik müssen wir in einer anderen Folge besprechen. Wir sind nämlich schon am Ende angelangt und Themen wie der Einsatz von pädagogischen Games finden garantiert noch in einer anderen Folge ihren Platz. Da gibt es noch viel zu besprechen. Aber jetzt verabschiede ich mich von dir, Veit, und bedanke mich wieder. Und wir hören uns morgen wieder. Danke und mach's gut.
Tschüss.
Ciao.